Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um die Gleichgewicht, nein, das Gleichgewicht der und die Balance im Leben geht. Dieses Mal begrüßen euch vor dem Mikrofon auf der einen Seite wieder. Ich bin Stefan, hallo, und mir gegenüber sitzt.
Hi, ich bin Max, komme auch aus Berlin, habe Sportwissenschaft studiert und Geschichte, passt so heute. Zumindest der sportwissenschaftliche Teil. War auch ein bisschen Geschichte. Und bin als Trainer auch aktiv neben meinem Lehrerberuf. Vor allem im Taekwondo, aber auch im Gesundheits- und Personal Trainings-Bereich, auch als Ausbilder für Leute. Und freue mich auf die Biomechanik-Folge heute mit dir.
Ja, heute eine etwas persönlichere Folge für Max. Es gibt nämlich ein Thema, das immer wieder kommt in der, ja, in den vielen Bereichen, die Max abdeckt mit seinem Know-how. Und das ist das Thema Kniebeuge. Und da hält sich ganz, ganz hartnäckig zwei Mythen, mit denen wir heute ein für alle Mal aufräumen wollen und auch eine referenzierbare, belastbare sozusagen Aufnahme jetzt kreieren wollen für alle, die da irgendwann mal irgendwelche Fragen zu haben, zu die man auch vielleicht ein bisschen referenzieren kann. Ne? Und zwar, genau, die Kniebeuge. So schwierig kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Man geht runter und dann geht man wieder hoch. Aber der erste Mythos, der sich so unglaublich hartnäckig hält, ist, man darf doch bitte nicht unter, also das Knie mehr als 90 Grad beugen. Ja? Das ist schlecht für die Knie und es ist schlecht für die Haltung und es macht auch generell überhaupt gar keinen Sinn. Und der zweite Mythos ist, man darf die Knie niemals, niemals über die Zehenspitzen nach vorne hinausschieben. Denn auch das ist schlecht für die Haltung, fürs Knie, man geht da dran kaputt und es ist schmerzhaft und alles. So.
Jetzt dann haben alle Angst und machen lieber nie wieder eine Kniebeuge.
Genau. So, jetzt habe ich genau das Falsche getan, was man eigentlich nicht tun sollte. Man hat mich am Anfang alles Falsche erzählt, um das jetzt zu berichtigen. Aber bitte, bitte, hört bis zum Ende. Es ist nämlich alles überhaupt gar nicht so schlimm, wie man das jetzt vielleicht denken möge. Kniebeuge sind eine hervorragende Übung. Wir werden gleich sehen, wie man sie richtig ausführt, was man beachten muss und was man auch nicht beachten muss. Aber zu den ganzen Details haben wir natürlich den Experten hier, das ist Max. Vielleicht beginnen wir doch einfach mal mit ganz grob, was ist eine Kniebeuge? Ja. So, und dann gehen wir mal in die Details.
Ja, eine Kniebeuge hast du eigentlich schon gut beschrieben. Also man beugt die Knie, kommt dadurch mit deinem Körperschwerpunkt tiefer. Und dann wieder hoch.
Und streckt sie wieder. So,
ja, ne? Streckt die Knie oder die Beine. Und natürlich kann man ins Detail gehen. Vielleicht können wir ein bisschen ins Detail gehen. Man könnte noch viel mehr ins Detail gehen, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Mhm. Ist im Podcast auch ein bisschen schwierig, das so bildlich sonst irgendwie darzustellen. Aber grundsätzlich ist eine Kniebeuge erstmal eine schöne, komplexe Bewegung. Das heißt, wir haben relativ viel Muskulatur, die beteiligt ist, und wir haben, also nicht wie isoliert, wenn ich jetzt in der Maschine zum Beispiel einen speziellen Muskel wie in der Reha oder im Bodybuilding auftrainieren möchte, sondern ich habe quasi verschiedene Muskeln, die in einer richtigen Bewegung miteinander koordiniert arbeiten müssen. Das heißt, wir haben Muskelaktivität, die kann ich also, ich kann dadurch Muskelwachstum, Kraftzuwachs, je nachdem, wie viel ich mache und so weiter, vielleicht auch Kraftausdauer, also metabolischen, also Energiebereitstellungsaspekt trainieren. Ich kann durch diese Koordination meine Bewegungsmuster und halt meine Bewegungssteuerung trainieren mit einer Kniebeuge. Und das Ganze einfach nur, indem ich entweder mit den Füßen nebeneinander stehe und meine Knie nach vorne schiebe, sodass sich die Beine beugen, mein Körperschwerpunkt nach unten wandert. Und dass das Ganze dann wieder sozusagen rückführe, indem ich die Beine strecke und der Körperschwerpunkt wieder nach oben wandert. Gibt es natürlich auch Split-Varianten, um das ein bisschen wie soll man sagen, unilateraler zu gestalten. Man kann auch die Oberkörperposition unterschiedlich verändern. Und je nachdem, was man auch mit dem Becken macht, im Verhältnis zu der Kniebewegung, kann man die Bewegung dominanter für die Hüfte oder dominanter fürs Knie ausrichten. Aber da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir über diese Mythen, auf diese Mythen eingehen. Also kurz gesagt, die Kniebeuge ist ja eine der Könige des Kraftsports so ein bisschen. Also die werden ja, wird ja immer empfohlen, wird ganz viel gemacht und ist sozusagen sehr dominant, ist sehr bekannt und ist auch eine tolle Übung, die man, mit der man ganz viel machen kann, wie ich gerade versucht habe, so ein bisschen darzustellen.
Ja.
Genau.
Was heißt unilateral?
Einbeinig. Also, das, auch wenn ich vielleicht auf beiden Beinen noch stehe, kann ich, wenn ich so Split-Variant mache, wo ich also in einem Schritt, in einer Schrittstellung zum Beispiel, oder in einem Ausfallschritt oder mein hinteres Bein ist irgendwo noch drauf, wie bei einem Bulgarian Split Squat oder ähnlichem.
Also auf einen Stuhl hinter einem draufgelegt und dann macht man sozusagen einen halben einbeinigen Kniebeuger.
Genau, so dass man dann quasi die Last etwas mehr auf eine Seite verlagert und hin zu einer einbeinigen Kniebeuge arbeitet, beziehungsweise halt einfach eine Lastverschiebung hat und dadurch auch mehr Rotation sozusagen im Körper erzeugt und schon wieder ein anderes Training, als wenn ich auf beiden Beinen nebeneinander stehe. Also es gibt viel Potenzial.
Ja, dafür. Es gibt auch viele Anwendungsbereiche. Ich denke jetzt an vor allen Dingen Kraftsport, wo man irgendwie eine Hantel hochheben muss oder so. Es wird meistens irgendeine Art von Kniebeuge mit da mitgemacht, weil man ja die Knie beugen muss, damit man an die Hantel unten rankommt. So, ganz einfach.
Na, nicht unbedingt, ne? Dann, du kannst auch einen Hinge machen.
Es gibt, es gibt natürlich Varianten, wo es nicht geht, aber viele benötigen das. Hochsprung, da braucht man einfach viel Kraft, da wird man sehr viel Kniebeuge oder irgendwas trainieren. Und dann gibt es halt auch, diverse andere Sportarten, wo man einfach springen muss. Und Kniebeuge sind so für mich jedenfalls das Ding, womit ich halt Sprungkraft trainieren kann und kann natürlich dann auch einfach nicht eine Beuge machen, sondern, was ist das, ein Hockstrecksprung oder so? Das
ist auch eine Beuge,
ne? Ne? Genau, aber mit Sprung danach, um dann halt diesen Absprung auch noch mit da drin zu haben. Ja.
Also es ist ein typisches Muster unserer menschlichen Bewegung, die Knie zu beugen, um Last abzufangen, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel lande. Ob das jetzt beim Gehen, Laufen ist, mache ich auch immer eine kleine Kniebeuge beim Landen sozusagen. Oder ob ich irgendwo runterspringe oder einen Sprung mache, ist eine Kniebeuge ein mögliches Muster in einem Spektrum von Möglichkeiten, um Last, wie habe ich gesagt, abzufangen. Und auf der anderen Seite auch wieder Druck in den Boden zu bekommen, um irgendwie mich fortzubewegen. Ob ich nun abspringe, laufe oder ähnliches, ist diese Streckung im Knie also auch wieder ein klassisches Muster unseres Bewegungssystems, um sich fortzubewegen.
Ja, sehr fundamental.
Genau.
Wieso darf ich jetzt nicht tiefer als 90 Grad?
Hast du eine Idee, warum das sein könnte?
Ich weiß es tatsächlich, glaube ich. Es ist ein Mythos, der entstanden ist aus einer Untersuchung für Kraftsportler, die mit besonders viel Gewicht Kniebeuge gemacht haben. Und da wurde dann halt rausgefunden, dass das bei über 90 Grad irgendwie teilweise technisch schwierig, zumindest schwierig ist oder halt zu Verletzungen führen kann. Aber für normale Leute oder für normale Kniebeuge ohne Gewicht gilt das nicht.
Ja, nicht ganz. Wenn man sich mal Gewichtheben anguckt, die kommen auch unter 90 Grad, weil die könnten sonst gar nicht diese schweren Gewichte hochheben können, weil sie ja quasi durch das tiefere Beugen unter das Gewicht tauchen. Alles, was sie nicht tauchen, müssen sie heben. Quasi, also vorher schon heben, bevor die Beine sich strecken können.
Ja.
Das heißt, rein aus dem Zug der Arme und so weiter. Und schon allein da, also auch bei den richtigen Gewichthebern, ist die Tiefkniebeuge richtig, die sind sehr, sehr mobil an der Stelle. Ja.
Das ist zum Beispiel, wenn wenn ein Gewichtheber dieses Gewicht reißt und auf dem Schlüsselbein vorne so ablegt, dann reißt er das quasi nur so hoch, wie er dann runterkommt.
Genau.
Und dann steht er auf.
Genau. Sodass die Weil sonst müsste er es viel höher ziehen.
Ja? Na, dann habe ich mich vielleicht
geirrt. Genau, aber der Mythos kommt hauptsächlich aus einer Studie von Karl Klein, KK, aus den 60er Jahren. Und der kam zu dem Schluss, dass tiefe Kniebeugen zur Instabilität der Kniebänder führen könnten, insbesondere vom vorderen Kreuzband und der Kollateralbänder. Und hat diese Schlussfolgerung von ihm hat jahrzehntelang unsere Trainingsrichtlinien so ein bisschen beeinflusst, also diesen Mythos erzeugt. Aber, und jetzt warum Mythos sozusagen, dass diese Studie hat einige Probleme. Zum einen, dass es eine nicht validierte Messmethode ist, die er benutzt hat. Also der hat selbst entwickeltes Instrument verwendet, um die Laxität, man könnte sagen Lockerheit, des Kniegelenks zu messen, hat aber dieses Verfahren nicht wissenschaftlich validiert. Mhm. Was man dann theoretisch, wenn man ein eigenes Verfahren entwickelt, muss man das Verfahren validieren, damit es anzeigt, dass es wirklich das misst, was es auch messen soll.
Ja.
Und die Messgenauigkeit und die Reliabilität waren dadurch ziemlich unklar.
Was ist Reliabilität?
Na, das ist quasi eins der Testgütekriterien. Das heißt also, wie genau die Messung das misst, sondern wie genau das Ergebnis der Messung ist, quasi.
Die Varianz
sollte gering sein.
Genau.
Ja.
Okay.
Genau. Außerdem wurden seine Daten auch noch fragwürdig interpretiert. Das heißt, der hat eigentlich eine größere Beweglichkeit im Knie direkt als pathologische Instabilität interpretiert. Also wenn das Knie beweglicher ist, je beweglicher das Knie war, desto instabiler ist es laut Kleins Interpretation gewesen. Das ist aber erstmal fragwürdig, kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja, dabei wurde nämlich nicht berücksichtigt, dass die trainierten Athleten zum Beispiel oft eine größere Gelenkbeweglichkeit haben können, ohne dass das Verletzungsrisiko steigt, weil sie ja auch diese größere Beweglichkeit kontrollieren können, sozusagen. Und gleichzeitig wurde auch die Stärke der Bänder und die muskuläre Stabilisierung dieser Athleten gar nicht mit berücksichtigt.
Aha.
Ja, also einfach nur, es hat sich mehr bewegt, ist instabiler. Ohne zu gucken, wie stark sind die Bänder, wie sehr kann der Athlet damit umgehen, wie ist die Muskulatur, wie ist das Muster, wie ist die Koordination dabei. Und das Studiendesign war sozusagen dadurch relativ schwach. Also teilweise kleine und nicht klar definierte Stichproben, fehlende Kontrollgruppe, kein randomisiertes Design, ist auch schwer bei einer Kniebeuge.
Yeah.
Ja. Keine Langzeitbeobachtung von Verletzungen, ob diese Mehrbeweglichkeit langfristig wirklich zu Verletzung führt und teilweise einfach Untersuchungen an Leichen oder indirekten Modellen, die gar keine realen Trainingssituationen hatten. Ja. Und es gibt, wie gesagt, gar keine direkte Verletzungsanalyse. Das heißt, diese Studien haben nur biomechanisch strukturelle Veränderungen versucht zu beobachten, nicht aber, ob das, wie gesagt, die Verletzungshäufigkeit steigert. Und damit wurde dann möglicher Zusammenhang von Kniebeugetiefe und Verletzung angenommen, der aber empirisch eigentlich gar nicht angezeigt war. Ja, es war also eigentlich eine Interpretation. Aber da man eigentlich noch nicht viel anderes hatte, hat das offenbar eine sehr starke Prägung gehabt, die sich zum Teil bis heute einfach noch immer wieder zeigt. Also bei vielen Workshops, in denen ich Ausbilder bin für Mobility, wo es ja nun um gerade die Beweglichkeit zusammen mit Kraft und Kontrolle geht, trifft man immer wieder auch auf diese Idee noch, dass man nicht tiefer gehen sollte. Und jetzt mal vielleicht die Erklärung, warum das quasi nicht so sein kann, beziehungsweise warum die Tiefkniebeuge eigentlich möglich ist und sinnvoll auch. Da gibt es auch eine interessante Studie zu, die sich das nämlich auch mal angeguckt hat in dem ähnlichen Interesse wie wir jetzt, habe ich dazu gefunden. Das ist ein Scoping Review, also das heißt, die haben sich eigentlich auch mehrere Studien angeguckt, ja, und die Ergebnisse sozusagen versucht zusammenzuführen an der Stelle. Und das Ergebnis war, die haben 15 Studien gehabt und 13 davon haben gezeigt, dass die tiefe Kniebeuge kein erhöhtes Verletzungsrisiko des Knies verursacht. Und es gibt auch keine überzeugenden Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen tiefen Kniebeugen und Kniegelenksschäden bei gesunden Personen.
Das möchte ich jetzt noch einmal doppelt mit einem Rotstift unterstreichen. Hm. 13 von 15 Studien haben herausgefunden, es gibt keinerlei Verletzungen, es gibt keinerlei Probleme bei tiefen Kniebeugen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das in irgendeiner Art und Weise zu mehr Verletzungen führt, als halt flache Kniebeuge. Und
bei gesunden Probanden?
Genau. Ja. Und jetzt haben wir im Prinzip die eine Studie von Karl Klein aus den 60ern, die das postuliert. Und wir haben 13 Studien dagegen, die das jetzt halt alle im Prinzip widerlegen. Wir haben noch zwei weitere, wo du gesagt hast, na, vielleicht
da gibt es aber auch keinen, die auch keinen kausalen Zusammenhang feststellen.
Okay, genau. Das heißt, wir sind eigentlich über alle Studien, die zum Beispiel diese Metastudie zusammengefasst hat, uns einig, dass es falsch ist.
Genau.
Und dass man also tiefe Kniebeugen durchaus machen kann, gefahrlos.
Genau. Und vielleicht auch jetzt mal so ein bisschen, wieso eigentlich? Also das ist ja auch immer das, die Frage, wie kommt man eigentlich darauf? Also klar, aus dem Grund erstmal, dass wir diese eine Studie da hatten und man denkt irgendwie so, wenn sich da mehr bewegt, könnte es vielleicht irgendwie gefährlicher sein. So, aber im Detail ist es erstmal so, dass wir als allererstes immer erstmal verstehen müssen, Kniebelastung heißt nicht automatisch Knieverletzung, sondern wir wollen ja, Training ist ja automatisch erstmal ein Belastungsprozess, weil wir ein dynamisches System sind, das sich genau an diese Belastung anpasst. Wer dann noch genauer wissen will, nochmal in unsere Folge zu Antifragilität reinhören. Ja? Wir sind antifragile Systeme, das heißt, wir gehen nicht kaputt, sondern durch eine gewisse Belastung werden wir sogar stärker als vorher. Also auch sozusagen bestimmte Struktur. Es ist zwar richtig, dass bei bestimmten tiefen Kniebeugepositionen die Kompressions- und Scherkräfte im Knie zunehmen, steigen einfach. Aber es gibt keinen Nachweis dafür, dass das zu Schäden an einem gesunden Knie führt, sondern sogar im Gegenteil oft der Fall, dass bestimmte Strukturen dadurch sich sogar positiv anpassen. Ja, das Knorpelgewebe passt sich ja auch langfristig an Belastung an, kann dicker werden, kann widerstandsfähiger werden. Und es ist sogar so, dass der Kontakt zwischen Oberschenkel und Wade, also wenn ich tief beuge, dann habe ich ja einen Kontakt, kann es sein, dass ich eine Berührung habe zwischen meinem Oberschenkel und der Wade in der tiefen Position, kann sogar die Kompression im Kniegelenk sogar um einen großen Satz, um 30% reduzieren, interessanterweise, wenn man biomechanisch reinguckt. Und das Verletzungsrisiko hängt tatsächlich eher von anderen Faktoren ab. Ja, das ist also primär gar nicht von der Tiefe abhängig, sondern vor allem von anderen Technikkriterien. Zum Beispiel, wenn ich einen extremen Knievalgus habe, das heißt, dass die Knie extrem nach innen kippen. Das wäre jetzt auch nochmal, könnten wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Ist immer so, dass die Knie gar nicht nach innen kippen sollen, ist meiner Meinung nach auch nicht ganz korrekt, wenn wir in der Folge jetzt nicht schaffen. Aber man kann sich vorstellen, so eine krasse X-Beinstellung, also so extrem nach innen kippen, was irgendwie schon unphysiologisch aussieht, das könnte zum Beispiel eher das Verletzungsrisiko erhöhen. Mhm. Ja? Oder eine sehr stark unzureichende Beweglichkeit, dass ich diese Position theoretisch gar nicht einnehmen kann, dann aber mit Gewicht gleich arbeite. Das heißt also zu hohe Lasten, übermäßiges Volumen an Training oder Ermüdungserscheinungen sozusagen. Also eigentlich eher eine Trainingsplanungsgeschichte an der Stelle. Ja, es ist also theoretisch, wenn ich also nicht mit gesundem Menschenverstand rangehe quasi, wenn ich tief beuge mit einem Gewicht, was ich nicht bewältigen kann, anstatt mir zu überlegen, wie ich mich rantaste und eine langfristige über über eine lange Zeit hinweg eine Progression mache, dass ich dann immer beweglicher und stärker werde, dann ist das sicher. Aber wenn ich natürlich eine Tiefkniebeuge mache, vielleicht, das kann aber auch bei einer höheren Kniebeuge passieren, mit viel zu viel Gewicht oder viel zu viel Trainingsvolumen mit Ermüdung, dann kann es natürlich zu Verletzungen kommen.
Ja, aber das ist ja auch nicht auf die Kniebeuge an sich beschränkt. Genau. Ne? Das ist ja bei allem so.
Ja.
Im Prinzip.
Man kann sogar erkennen, dass die tiefe Kniebeuge sogar präventiv wirkt auf Verletzungen. Mhm. Ja, weil AthletInnen mit höherer relativer Kniebeugekraft haben geringeres Risiko für Verletzungen der unteren Extremitäten. Ja, also wenn die mit einer tiefen Kniebeuge sozusagen eine höhere Kraft entwickeln in dieser tiefen Position, dann ist es sogar eher schützend als verletzen sozusagen. Mhm. Also das ist eher ein Marker dafür, dass die Person resistent ist, ja, ihre Antifragilität so ausgenutzt hat, dass sie viel machen kann. Und sie bringt auch Leistungsvorteile im leistungsorientierten Training. Ja, im Vergleich zu einer halben oder einer Viertelkniebeuge gibt es natürlich auch Vergleichsstudien. Gibt es größere Kraftzuwächse, wenn ich Tiefkniebeuge benutze? Mhm. Es gibt bessere Sprung- und Sprintleistung. Es gibt stärkere Muskelaktivierung, zum Beispiel vom Quadrizeps, also dem vordere Oberschenkelmuskulatur, die das Bein streckt. Und was wir schon gesagt haben, potenziell bessere Verletzungsprävention. Ja, und das wird von vielen randomisierten Studien, Meta-Analysen sozusagen, diese Überlegenheit auch gezeigt. Wo man ein bisschen sagen muss, dass trotzdem auch eingeschränkt viele Studien davon auch nicht diese krasse Langzeitbeobachtung haben, sondern meistens so 6 bis 10 Wochen dauern. Dass einige von den Studien auch Fragebogenstudien sind, ne? Das muss man einschränken mit einbeziehen. Und die Studienqualität über diese natürlich auch heterogen. Also das ist dann auch sehr unterschiedlich. Aber wir haben zumindest bisher überhaupt keine gegenteilige, überzeugende Evidenz sozusagen. Ja. Und so aus der Erfahrung auch, was man so hört, mitbekommt, selber erfährt und so weiter, kann man das eigentlich auch unterstützen. Ja, also letzten Endes kann man sagen, die tiefe Kniebeuge ist für gesunde Personen sicher und bietet tatsächlich auch Vorteile für die Leistung und für die Verletzungsprävention. Vorausgesetzt, ich habe sonst auch eine geeignete Technik, muss jetzt nicht gleich sofort die perfekteste olympische Gewichthebertechnik sein. Mhm. Ganz im Gegenteil, die kann sich auch ein bisschen unterscheiden, wenn man nicht das absolut maximale Gewicht hochheben will. Vorausgesetzt, ich habe angepasste Lasten und Trainingsvolumina an meinen Leistungsstand und steigere das mit gesundem Menschenverstand regelmäßig langsam in bestimmten Schritten. Und ich habe keine bestehenden Kniepathologien oder okay. Bewegungseinschränkungen, die das irgendwie orthopädisch von vornherein anders aussehen lassen in meiner Anatomie, dann muss man das natürlich individuell nochmal abwägen. Ja, aber für sonst Gesunde ist die Tiefe der Kniebeuge nicht das Problem, sondern eher die sonstige technische Ausführung und die vielleicht unangemessene Belastung. Belastung an sich gut, aber sie muss natürlich angepasst sein, mich herausfordern, aber machbar gestaltet sein.
Okay. Punkt, ne? Weil, oder Ausrufezeichen eher,
ja.
weil mir kam während, als du das gesagt hast, so ein bisschen auch der Gedanke, wie viele Leute kenne ich eigentlich, die so eine tiefe Kniebeuge tatsächlich könnten,
ja.
Von der Beweglichkeit, von der Mobilität her. Und da würde ich sagen, das hält sich wahrscheinlich die Waage zwischen Leuten, die das könnten. Und ich bin nur in einem Sportbereich, kenne viele Leute, wo man große Mobilität hat. Sodass ich glaube, so ein Otto-Normalverbraucher, wenig Sport, sagen wir mal, ne? Also, oder jemand, der relativ wenig sich aus Sport macht, ich glaube, dass der sich keine tiefe Kniebeuge halt zutraut und die vielleicht auch nicht machen sollte wegen der fehlenden Mobilität. Und dass das zusätzlich dazu führt, dass dieser Mythos sich hält. Ne? Weil ich meine Eltern oder, sagen wir mal, weiß ich nicht, Cousins, Cousinen oder so, ja, das nicht uneingeschränkt zutrauen würde.
Ja.
Auch, weißt du, aus den richtigen Gründen, die du sagst, weil es halt einfach nicht trainiert wurde und weil die Beweglichkeit nicht da ist.
Genau, die kommen einfach gar nicht so tief. Da würden vorher entweder die Fersen hochkommen.
Ja.
Oder,
ja, oder man fällt
es um. Es tut weh oder man fällt um.
Ja, ja, genau. So genau. Und deswegen, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das mit Teil in diesen Mythos hinstellt, weil man, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Leute das einfach auch gar nicht können.
Würde am Ende vielleicht, kann man auch noch mal ein, zwei kleine Trainingstipps geben, wenn wir nach dem Knievorschub gesprochen haben, weil das ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ja. Was kann man eigentlich machen zum Beispiel, um vielleicht trotzdem von den Vorteilen, die wir ja gehört haben, sogar zu profitieren, wenn man das noch nicht kann.
Na gut, dann gehen wir erstmal zum anterioren Knieverschiebung.
Knieverschub.
Das heißt, Knie gehen jetzt nach vorne und zwar über die Zehenspitzen hinaus.
Genau, das ist also auch so ein Mythos, ne? dass die Knie nicht über die Zehenspitzen sollen. Ist immer interessant, wenn man dann fragt, warum nicht, kann es auch meistens gar nicht so genau erklärt werden. Es wird dann auch mit der Kniebelastung wieder argumentiert, wo wir jetzt erstmal gehört haben, Belastung ist wollen erstmal wir.
Kein
also,
Problem.
Die meisten sind ja eher unterbelastet, sondern also ist erstmal grundsätzlich kein Problem. Und die Zehen über die Knie zu verschieben, ist eigentlich ziemlich normal, sinnvoll und manchmal auch sogar notwendig für bestimmte Personen oder Situationen.
Also man geht davon jetzt aus, die Verschiebung der Knie über die Zehen hinaus, während die Ferse am Boden bleibt.
Richtig, genau.
Na, wenn man jetzt mit den Fersen hochkommt, natürlich gehen dann die Knie über die Zehen hinaus, sonst kann man das Gleichgewicht gar nicht halten. Aber wir reden jetzt davon, Fuß steht komplett auf.
Genau, aber selbst da findet man ja den Mythos, dass man sagt, das dürfte auch nicht passieren. Also die Knie nie über die Zehenspitzen. Ja. So, das ist die Idee. Aber bei einer tiefen Kniebeuge, also was wir ja gerade besprochen haben, kann jetzt passieren, dass ich diesen Knievorschub sogar brauche. Der ist bei vielen Menschen biomechanisch sogar erforderlich, um überhaupt den Körperschwerpunkt über dem Fuß zu halten. Weil ich sonst, wie wir vorhin erfahren haben, ja sonst umkippen könnte zum Beispiel. Also wenn ich die Knie nicht nach vorne schiebe und meine Oberkörperposition gar nicht dazu passt, kann es passieren, dass ich es gar nicht schaffe.
Beim Laufen oder beim Training?
Beim Kniebeugen. Wir sind jetzt beim Kniebeugen. Genau. Okay. Ja, bei einer tiefen Kniebeuge. Und die Anthropometrie von Menschen, also Vermessung des Menschen, Anthropometrie, also wie lang ist das Bein, wie lang ist der Rumpf, wie lang ist der Fuß und das alles im Verhältnis, bestimmt ja eigentlich maßgeblich, wie viel Knievorschub überhaupt vorhanden ist. Vorhanden sein muss, um zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge hinzubekommen. Besonders Personen mit langen Beinen brauchen in der Regel einen größeren Knievorschub, um überhaupt eine tiefe Kniebeuge in der Hinsicht hinzubekommen.
Ja. Ja. Das macht auch Sinn, einfach aus trigonometrischen Gründen.
Genau.
Weil wenn die Schenkel des Dreiecks quasi Schienbein und Oberschenkel länger sind, dann schieben die sich natürlich auch weiter nach vorne.
Genau.
So, bei gleichem Winkel.
Ne? Biomechanik, genau.
Ja.
Und obwohl in dem Fall Mechanik einfach.
Ja. Oder Mathematik.
Ja, Mathematik, okay. Ja. Und deswegen, da ist immer die Frage, also auch wenn man mit Biomechanikern oder sowas spricht, kann man gar nicht so genau sagen. Die sagen immer, ja, man müsste ja jetzt erstmal, um die Kniebelastung zu berechnen, bräuchten wir so viele Werte, um zu sagen, die Belastung steigt irgendwie besonders im Knie. Mhm. Man müsste wissen, wie schwer sind die einzelnen Körperteile, wie schwer ist die Last, wie sind die Hebel. Das heißt, wo ist der Oberkörper, wo ist die Last überhaupt drauf? Ist die hinten, ist die vorne? Wie tief, wie verschiebt er seinen Oberkörper dabei? Wo geht der Hintern hin? So weiter, damit ich das überhaupt genau sagen kann.
Ja.
Anstatt pauschal, da nimmt die Kniebelastung zu, so zu, das ist gefährlich, bräuchte ich ja erstmal mega viele Hinweise und Daten, um das zu berechnen. So, und wie gesagt, haben wir gerade mathematisch schon mal grob festgestellt, es ist teilweise sogar nötig, um überhaupt eine tiefe Kniebeuge hinzukriegen. Und wenn ich meinen Knievorschub einschränke, also reduziere, dann reduziert es zwar die Belastung des Knies tatsächlich in der Regel meistens, aber die Belastung von der Hüfte und vom Rücken nimmt dann entsprechend zu. Mhm. Also wenn man mit Belastung argumentiert, dann würde man sagen, warum denn jetzt aber, also warum darf ich dann das Knie nicht belasten, die Hüfte, den Rücken aber schon. Ja, das heißt, wenn ich das bewusst verhindere, das Knie über die Zehen zu bekommen, sinke ich zwar das Drehmoment im Knie, erhöhe Drehmoment im Hüftgelenk, aber um Vielfaches, teilweise in Studien sogar bis zum Zehnfachen. Also das ist dann schon viel, viel mehr, was jetzt auch nicht schlimm ist, ne? Aber es ist, passt halt nicht zu dem Argument, dass die Belastung das ist, was schwierig wäre. Führt zu einer stärkeren Rumpfvorlage in der Regel, ja, weil ich dann mehr so eine Art Hinge-Bewegung mache, also quasi ich schiebe meinen Hintern, muss meinen Hintern weiter nach hinten rausschieben und komme mit dem Oberkörper weiter nach vorne runter. Mhm. Weil ich ja quasi den Raum nicht in den Knien gewinnen kann, muss ich ihn im Hüftgelenk gewinnen. Teilweise holen die Leute das dann auch aus der Lendenwirbelsäule ein bisschen mehr. Ja, dann habe ich quasi die einfach eine Lastverschiebung. Ja, also die Lastverlagerung ist biomechanisch einfach anders. Ja, und
man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. Wenn ich aufstehe, dann hebe ich, weiß ich, 70, 80 Kilo. Hm. Und die müssen irgendwo gehoben werden. Ob ich das jetzt im Knie mache oder in der Hüfte oder im Rücken oder sowas, ist halt nur eine Frage der Anteile.
Genau. So. Und da ist jetzt die Frage, was will ich trainieren? Ich kann ja zum Beispiel sagen, mit einem mehr Knievorschub, wollte ich eigentlich erst später erwähnen, aber komme ich mehr in eine kniedominante Bewegung, kann also moderat die Belastung in meinem Knie erhöhen, um mein Knie entsprechend zu trainieren. Mhm. Ich kann es aber auch anders machen, mit weniger Knievorschub, um meine Hüfte zum Beispiel mehr zu trainieren, robuster zu machen, also die Antifragilität in der Hüfte.
Ja.
Und das ist ein Spektrum. Ich kann auch eine Mischung davon machen und ein Muster der Lastverteilung trainieren. Wie kann mein Körper am besten Lasten untereinander verteilen? Dass quasi dieses Tragen der 80 Kilo, da teilen die sich den Job so ein bisschen, ne? Und das ist dann wieder in komplexen Bewegungen auch wichtig. Wenn ich irgendwo lande von einem hohen Sprung oder sowas, dann wird mein Körper immer eine Mischung machen aus Knievorschub und Hüft-Hinge, sag ich jetzt mal. Und das ist auch sehr gut. Aber wenn ich ihn im Knie nicht trainiere, dann kann er das gar nicht gut. Und dann macht er es immer in der Hüfte. Und dann bin ich sehr eingeschränkt, bin ich sehr wenig situativ, adaptiv, je nachdem, wie ich lande. Mhm. Und mein Körper kann weniger gut Lasten untereinander aufteilen.
Ja.
Ja, und dann kann es passieren, dass ich vielleicht deswegen Rückenschmerz kriege, weil die Last dann immer da landet. Mhm, anstatt, dass ich moderat im Knie die Belastung ein bisschen erhöhe, damit sie woanders dann weggeht, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und auch hier gibt es keine Evidenz erstmal für ein erhöhtes Verletzungsrisiko, nämlich bei gesunden Personen wieder. Ja. Vor allem, weil in der Regel auch die Kokontraktion von Quadrizeps, also vorderer Oberschenkelmuskel, der das Bein streckt, und den Hamstrings, die auf die rückseitige Oberschenkelmuskulatur, die das Bein beugt, die arbeiten ja dann auch zusammen natürlich in dem Spektrum oder in der Bewegung. Bei beiden Bewegungen, ob ich beuge und strecke, haben die unterschiedliche Aufgaben. Und dieses gemeinsame, dieses Zusammenspiel, die Kotkontraktion stabilisiert das Knie ziemlich gut, auch wenn ich quasi die Knie nach vorne weit schiebe. Ja? Und deswegen ist das auch nicht mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden. Und ist auch wieder so, dass wir das, was wir vorhin gesagt haben, eine tiefe Kniebeuge ermöglicht, die leistungsförderlicher ist. Ja, Muskelaktivierung ist gut, Die Übertragung auf Kraft und Leistung ist super. Wir haben eine größere funktionale sportliche Anpassung als bei nur partiellen Kniebeugen. Und es ist natürlich auch so, dass ich sogar, und da würde ich jetzt auch noch mal trainingstechnisch argumentieren, bei einer tiefen Kniebeuge und bei einem großen Vorschub der Knie kann ich weniger von außen gesehen weniger Gewicht bewegen, als wenn ich nur eine halbe Kniebeuge mache mit wenig Knievorschub.
Aha.
Also machen wir mal ein grobes Beispiel, ist jetzt ausgedacht, ne? Ich kann mit einer tiefen Kniebeuge und großen Knievorschub irgendwie 80 Kilo, hast du vorhin gesagt, 80 Kilo heben, die ich mir irgendwie auf die Schultern packe.
Ja.
So, oder vor die Brust nehme. Und wenn ich jetzt aber nur eine halbe Kniebeuge mache, dann kann ich mehr bewegen. Das liegt biomechanisch an der Kraft-Längen-Relation der Muskulatur. Unten sind die Winkel so ungünstig, dass die Muskeln in eine andere Länge kommen, wo der Muskel weniger Kraft generieren kann. Da könnte ich vielleicht mit der halben Kniebeuge auf einmal 120 Kilo bewegen. Das ist vielleicht cool für mein Ego und um anzugeben, aber vom Trainingseffekt haben wir schon gehört, ist die tiefe Kniebeuge erstmal sinnvoll. Ich habe einen besseren Übertrag, ich habe eine hohe Kraftentwicklung und so weiter, obwohl ich weniger Gewicht bewege. Objektiv. Die Auslastung für mich, sag mal, der Anstrengungsgrad oder die, wir sagen dazu in der Sportwissenschaft, die Beanspruchung im Vergleich zur Belastung, äußere Belastung, 80 oder 120 Kilo, ist die gleiche Beanspruchung vielleicht, weil ich eine andere Technik wähle. Das heißt, ich habe einen gleichen bis besseren Trainingseffekt mit weniger äußerem Gewicht, was mich irgendwie verletzen könnte.
Yeah,
selbst wenn ich die Argumentationslinie nehme, dass das quasi das gefährlich wäre, dann damit Gewicht zu bewegen.
Ja.
Damit entlaste ich fast noch andere Strukturen, die gar nicht so doll arbeiten sollen an der Stelle, vielleicht Wirbelsäule oder irgendwas.
Mhm. Also kurz gesagt, eine Kniebeuge, eine tiefe Kniebeuge mit 80 Kilogramm hat den gleichen Trainingseffekt muskulär für die Knie wie eine kürzere Kniebeuge oder nicht so tiefe Kniebeuge mit mehr Gewicht, aber weniger Risiko.
Genau.
Oder sollte man doch dann einfach tun.
Genau, also ist quasi, das heißt nicht, dass die halbe Kniebeuge nicht Anwendung finden kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will Schnellkraft trainieren oder sowas, dann kann ich mit einer halben Kniebeuge ja den Weg verkürzen, muss weniger weit runter, muss weniger weit hoch und habe also weniger Platz und damit weniger Zeit, Kraft zu produzieren. Und kann damit sozusagen einfach durch das Setting, was ich wähle, der Person, die trainiert, weniger Zeit geben, wie ich gerade gesagt habe. Und dadurch bin ich vielleicht mehr im Schnellkraftbereich. Ja, wenn ich aber natürlich immer aus einer tiefen Position arbeiten muss, kommt jetzt darauf an, was ich haben will, kann ich natürlich auch Schnellkraft aus einer tiefen Position trainieren. Das ist aber ein anderes, sozusagen anderes biomechanisches Muster an der Stelle. Ja, also es kann alles Anwendung finden. Auf jeden Fall ist dieses Dogma, Knie dürfen nicht über die Zehen, wissenschaftlich auch erstmal nicht haltbar und irgendwie auch logisch erstmal, was wir sehen, auch nicht haltbar. Es ist eigentlich eher natürlich, es ist sogar notwendig zum Teil und förderlich tatsächlich für viele Sachen, die wir erreichen wollen. Und deswegen würde ich sagen, sollen gesunde Leute, die sich trainieren, da eigentlich nicht limitieren und lieber an Technik, Belastungssteuerung arbeiten und natürlich die individuelle Anatomie beachten, gerade wenn ich, wie gesagt, lange Beine habe. Und dann kriege ich so einen Hinweis, das kann es für mich sogar ziemlich schwierig sein. Ausnahme, vielleicht nochmal erwähnt, Rehabilitationssport. Da kann es also, kann ein bewusstes Reduzieren des Knievorschubs sinnvoll sein, um halt bestimmte Druck- und Scherkräfte erstmal zu regulieren, weil ich ja schon einen Schaden gerade im Knie habe. Ja, das ist also ein großer Unterschied. Aber für gesunde Personen ist das nicht empfehlenswert. Und wenn ich aber in der Reha bin, dann kriege ich das ja von Experten in der Reha oder für einen Physiotherapeuten auch entsprechend gesagt und antrainiert. Die wissen dann schon, wie man darauf eingehen soll. Genau.
Okay.
Wollen wir noch ein paar Technik-Tipps machen?
Genau, so ein Fazit ich wollte gerade darauf zurückkommen, weil wir gesagt haben, wir geben noch ein paar Tipps. Mhm. Lass uns das auch tun.
Genau. Hast du eine Idee? Wie kriegt man es denn, wie du deinen Eltern jetzt tiefe Kniebeuge mit
beibringen tiefe Kniebeugen? Ich würde sagen, unterstützen. Ich würde, was man normalerweise macht, ist, man unterteilt diese Bewegung dann in machbare kleinere Schritte oder Vorschritte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo festhalten und dann halt so tief runtergehen, wie es geht, ohne dass man jetzt sich auch noch ums Gleichgewicht kümmern muss. Mhm. Würde zum Beispiel die Bewegungsumfang, den man machen kann, erhöhen. Und wenn man das dann gemacht hat und ein Gefühl für die Bewegung kriegt und so weiter, dann kommt man da bestimmt auch tiefer mit der Zeit oder trainiert die Mobilität an der Stelle. Das würde ich sagen, wäre so eine Möglichkeit. Was gibt's noch?
Ja, wenn ich mich zum Beispiel festhalte an Gummiband oder sowas, was irgendwo fest ist, kann ich mich so ein bisschen nach hinten reinlehnen, meinen Körperschwerpunkt mehr nach hinten verlagern und komme in eine aufrechtere Kniebeugeposition. Habe ich weniger Knievorschub, aber komme in eine tiefere Kniebeuge rein. Weil die Fußgelenke dann zum Beispiel gar nicht so stark arbeiten müssen, weil das der einschränkende Faktor ist ganz oft Hüftbeweglichkeit und die Dorsalflexion im Fuß. Das heißt also, wie stark Fußspitze und Schienbein zusammenkommen können, kurz gesagt. Ist das verständlich?
Ja, wie weit du das Knie nach vorne schieben kannst.
Genau.
Überhaupt, wenn der Fuß auf dem Boden
ist. Genau. Und um das zu erreichen, wenn man das gleich auch mit vielleicht kleinen Gewichten oder sowas trainieren will, arbeite ich in der Regel so, dass man dann tatsächlich auch Fersenkeile unter die Füße stellt. Das heißt, die Fersen etwas höher. Man kann auch einfach eine Hantelscheibe oder eine Matte oder ein zusammengerolltes Handtuch oder irgendwie sowas unter die Fersen stellen. Was dadurch passiert, ist wieder, dass der Körperschwerpunkt sich so verschiebt, dass ich aufrechter beugen kann. Aufrechter heißt, ich muss im Hüftgelenk nicht so viel Beweglichkeit haben. Mhm. Und die Dorsalflexion, also dieser Fuß, ist quasi entlastet. Und wenn ich jetzt dabei noch mein Gewicht, was ich nehme, nach vorne nehme, anstatt nach hinten auf den Rücken, nicht hinten auf die Schultern, wie man das so vom Gewichtheben kennt, sondern eher, das von vorne hast du vorhin eigentlich beschrieben, aber meistens kennt man die Kniebeuge, wenn die trainiert wird, mit der Hantelstange hinten am Nacken, im Nacken auf den Schultern. Ja, wenn ich das Gewicht nach vorne nehme, wäre die Hantelstange oder eine Kettlebell oder Medizinball umarme oder sowas, nach vorne nehme, unterstützt es wieder diese Körperschwerpunktverlagerung, die dabei hilft, tief zu beugen und quasi zu trainieren, tatsächlich meine Knie nach vorne zu schieben, initial, und dadurch eine kniedominante Bewegung zu erreichen. Das heißt also, ich trainiere dann auch wirklich verstärkt die Knie, weil wenn ich das sonst nicht kann, dann werde ich immer diese Mischform haben, was erstmal nicht schlimm ist, aber vielleicht will ich ja tatsächlich meine Knie mehr belasten, um sie robuster zu machen und meinen Quadrizeps trainieren, also die Kniestrecker. Und das kann ich erreichen, wenn ich wirklich eine Kniebeuge mache, also einen Knievorschub trainiere. Ja, also Fersen ein bisschen hochstellen, Gewichtheber benutzen ja zum Teil einfach Gewichtheberschuhe, wo quasi das auch schon hinten diese Sprengung so stark ist.
Ach so. Mhm.
Ja, aber im Gesundheitsfitness, normalen Fitnesssport kann ich einfach die Fersen hochstellen. Das wird dann oft so als Cheaten bezeichnet, weil man ja sozusagen der komplexen Leistungserbringung aus dem Weg geht, dass ich alles kann. Aber im Trainingsprozess heißt ja, ich will irgendwie gezielt in irgendwas besser werden. Deswegen ist es für mich kein Cheaten, sondern ist irgendwie sinnvolles Setting.
Im Wettkampf wärst du
Cheaten. Ja, genau. Ja, so. Genau. Aber wer macht von denen, die hier zuhören, Wettkampf? Genau. Ja, und selbst da könnte man es benutzen, um bestimmte Aspekte der Bewegung gezielter zu trainieren.
Ja. Ja.
Aber ich bin jetzt kein Gewichthebertrainer, also da wissen die dann noch mal besser Bescheid. Genau. Und so könnte man das quasi erreichen. Ne? Und das Gegenspektrum, da sind wir jetzt heute quasi nicht drin, aber wäre ja dann der Hinge, was man dann so als Romanian Deadlift oder auch bei bestimmten Kreuzhebetechniken und so weiter hat, wo man also ein Gewicht irgendwie von unten hochzieht mit gestreckten Armen. Und
gestreckten Beinen?
Naja, die werden dann, genau, also die, ja, ja, im Prinzip, die können eine leichte Beugung haben im Knie. Mhm. Aber grundsätzlich man das über das Hüftgelenk dann zum Beispiel macht. Mhm. Sodass ich quasi meinen Hintern weit nach hinten schiebe, dadurch rollt mein Becken sozusagen auf meinen Beinen, den Femuren, also den Oberschenkelknochen. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, ja, wenn er Hintern nach hinten schiebt, rollt das Becken so ein bisschen da drauf. Ja, das ist dann das Beweglichkeitstraining.
Man legt ja auch den Bauch auf den Oberschenkeln so ein bisschen ab. Jetzt nicht unbedingt den Bauch, sondern so den unteren, genau, Bereich. Ne? Ja. Das quetscht sich da quasi.
Genau, zusammen, aber wichtig ist, dass man quasi nicht den Oberkörper runterführt. Mhm. Das passiert theoretisch von alleine, sondern dass man von der Idee her den Hintern nach hinten schiebt, diese Hinge-Bewegung zu haben. Und dann streckt man wieder das Becken, also die Hüfte,
ja,
und steht aufrecht.
Kommt man dadurch aus gleich, also Augen, nicht aus Versehen, sondern kommt man dabei zwangsläufig in ein Hohlkreuz dann so ein bisschen?
Nee, muss nicht zwangsläufig, auf keinen Fall. Also ja, man kann natürlich
Also wenn ich den Oberkörper oben lasse, aber den Hintern nach hinten schiebe.
Der Oberkörper kommt mit runter. So. Aber es ist nicht meine initiale Idee, weil die meisten machen in der technischen Ausführung, sie sehen, dass der Oberkörper runterkommt und denken, sie müssten dann den Oberkörper runternehmen, bewegen aber in der Hüfte nichts.
Aha.
Dann wird es eher eine Rückenübung, wenn wir wirklich eine hüftdominante Übung haben. Da muss ich das über das Becken versuchen zu steuern. Das fällt den meisten sehr schwer. Aber das ist jetzt quasi das andere Spektrum, um jetzt auch nochmal die Relevanz deutlich zu machen von der tiefen Kniebeuge mit Knievorschub. Das ist quasi der eine Teil des Spektrums von ich fange Lasten ab beim Landen und ich bewege mich vom Boden weg. Das andere Spektrum ist das über das Hüftgelenk. Und im Chaos, im Leben, im Spiel, im Sport wird der Körper immer eine Mischform davon irgendwie machen. Und deswegen wäre es cool, wenn er beides ziemlich gut kann. Weil wenn er eingeschränkt ist in der Kniebewegung, eingeschränkt in der Hüftbewegung, wird er immer eins davon bevorzugen und hat weniger Möglichkeiten zu agieren, um Leistung zu erbringen oder um sich selber zu schützen, indem er Lasten verteilt. Ja, das heißt, ich kann also wirklich durch diese Trainings beide Spektren versuchen zu trainieren.
Okay, verstehe.
Den Körper das Handwerkszeug zu geben. Ja, und aus meiner Sicht ist es sowieso immer sinnvoll, Bewegungsmöglichkeiten so zu sehen, wie sie sind, nämlich vielseitig. Unser Körper hat unglaublich vielseitige Bewegungsmöglichkeiten und die können und aus meiner Sicht sollten sogar diese Bewegungsmöglichkeiten erprobt werden, erarbeitet werden, benutzt werden, damit man seine Bewegungsoption, die man anatomisch hat, behält oder erweitert, je nachdem, bei welchem Stand man ist. Weil dann kann der Körperload besser managen, man kann sich freier bewegen und so weiter und so fort. Und dabei aber sinnvoll vorgehen, so wie ich es gesagt habe. Stetig progressieren, also herantasten, könnte man auch sagen, im Sinne von dem, was wir auch beim Mobilitätstraining schon mal besprochen haben, dass man Bewegungsumfänge erweitert, also in dem Fall Tiefe der Kniebeuge und Knievorschub, mit Kraft und Kontrolle.
Ja.
Also, dass ich sozusagen versuche, das als eine Gemeinsamkeit zu begreifen und so auch zu verstehen. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen, wenn ein Körper sowas kann, warum soll er denn diese Option nicht benutzen, um effektiv sich zu bewegen, schön sich zu bewegen, Belastung gut zu verteilen und gesund zu bleiben dadurch. Vor allem, wenn keine Evidenz dagegen spricht.
Richtig. Schöne Abschlussworte, Max. Wirklich gut zusammengefasst. Ich meine, ich kann das gerne auch nochmal in alter Manier trotzdem noch einmal tun. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir hier rausgefunden, ja, ist ein Mythos, ne, beides. Also tiefe Kniebeuge sind gut, man sollte sie tun. Es gibt verschiedene positive Aspekte, vor allen Dingen ist es aber einfach eine natürliche Bewegung, die dazugehört. Mir kam zwischendrin noch, ich hatte keinen Platz gefunden, wo das richtig gut kam.
Tut mir leid.
Der tiefe, nee, es gab einfach kein Thema. Okay. Diese tiefe Hocke, die man hat. Die ist ja auch ziemlich natürlich für das Defekieren. Ja, also für, wenn man...
Ausscheidung.
Ja, genau, wenn man kackt. War jetzt.
Er hat kackt.
Dann, da ist es ja einfach eine natürliche Sitzposition. Viele asiatische Länder machen das zurzeit noch so. Es gibt diese traditionellen Toiletten, die im Prinzip ein längliches Loch im Boden sind. Und wenn man sich da drüber hockt und dann in dieser tiefen Hocke ist, geht es auch einfach einfacher. Das liegt irgendwie an mehreren Sachen. Mhm. Unter anderem so ein kleines Band, was hinten am Darm mithängt und sich dann irgendwie lockert oder nicht mehr so doll den Darm zuhält.
Ja, genau.
Ne? Und da gibt es, glaube ich, auch den Squatty Potty und verschiedene andere Dinge, die man sich an die Toilette stellen kann, damit man die Beine höher bekommt.
Mhm.
Und das ist einfach deswegen schon alleine. Es ist so alt wie die Menschheit selbst, diese Bewegung, und die kann nicht schlecht sein.
Ist eigentlich auch gut, dass du das nochmal sagst, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, abseits von Training, ne? Also wie du sagst, in Asien oder so, das ist auch eine Ausruhposition theoretisch, zu hocken. Ja,
Richtig, zu hocken und nicht auf dem Boden zu sitzen.
Das hält die Hüfte wirklich dann ein Leben lang auch beweglich und leistungsfähig.
Richtig, und deswegen ist es total in Ordnung, und alles, was damit zusammenhängt, dass der Knievorschub über die Zehenspitzen kommt, dass die Knie sich mehr als 90 Grad beugen, ist total in Ordnung. Ja, wir hatten es zusammengefasst, oder du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Es ist natürlich für gesunde Leute, wenn man jetzt eine Knieverletzung hat, ist es das nicht. Sollte man da aufpassen oder gucken.
Da kommt es auf die Verletzung drauf.
Ne? Dann helfen einem aber da auch dann Reha-Therapeuten oder der Arzt. Und bei Krafttraining muss man halt einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen. Das heißt, nicht über die Ermüdungsgrenze hinaus, nicht zu viel Gewicht zu schnell nehmen und einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen und das Gewicht auch abschmeißen, wenn man es nicht schafft, es hochzudrücken, solche Sachen. Das muss man nicht alles erklären, das ist bei allen Übungen, die man macht, eigentlich immer auch so. Ne? Und von daher macht diese Bewegung gerne alle. Ja? Ich glaube auch, dass das für die allgemeine Verletzungsprävention zusätzlich zu dem, was wir gesagt haben, also dass man Bewegungsumfang erweitert, dass man eine größere Kontrolle in besseren Bewegungen hat und dass man sich besser und vielseitiger abfangen kann, wenn man das beides macht, hat es zusätzlich noch den schönen Benefit, dass man einfach lockerer in der Bewegung ist oder lockerer auch in außergewöhnlichen Bewegungen ist, wenn man doch mal irgendwo runterfällt oder sowas. Das ist, oder sich abfangen muss oder einen Ausfallschritt macht oder sowas. Das gibt einfach viel mehr Potenzial, nicht zu stürzen oder sich zu verletzen. Und das halte ich für fast noch sinnvoller als die korrekte Ausübung oder das korrekte Trainieren mit dieser Übung.
Mhm.
Ne? Auch wenn natürlich das korrekte Trainieren mit dieser Übung eine Art vor... Man muss es machen. Ne? Man muss halt mit dieser Übung korrekt trainieren, damit man die Benefits hat. Also damit man das vernünftig im Alltag umsetzen kann.
Genau, aber selbst bei korrekt gibt es ja immer noch Spielraum. Also wenn man überlegt, so ein Körper, der kann ziemlich viel. Also wenn ich natürlich, wie gesagt, maximale Gewichte, dann wird die Technik immer entscheidender.
Mhm.
Ja, aber jetzt erstmal, wenn ich gar kein jetzt im Gesundheitssport Körpergewicht oder sowas, die Kniebeuge mache, da geht ziemlich viel an Ausführungsvarianz auch. Mhm. Also solange ich kontrollieren kann, was ich da tue.
Wir hatten das ja auch angeschnitten, ne, mit Bulgarian Squats, oder heißen die so?
Mhm.
Wo man, das eine Bein nach hinten legt oder auf einen Stuhl hinten auftippt oder einbeinige Kniebeuge bis tief runter. Mhm. Oder sich einen Medizinball oder Gewicht vorne mit ranschnallt und dann halt Kniebeuge macht. So, das ist alles möglich. Und wenn man all das nicht tut, also die ganzen Erschwerungen, dann erscheint einem auf einmal die tiefe Kniebeuge auch gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Wenn man weiß, ich könnte mir jetzt auch noch 20 Kilo vorne im Bauch binden und es geht trotzdem. Mhm. So. Ja. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest an der Stelle, was ich vielleicht vergessen habe oder was
dir wichtig war? Ich glaube nicht. Man könnte natürlich Stunden darüber sprechen.
Ja.
Aber wir haben es, ich habe es ganz gut hinbekommen, glaube ich, dass wir in der Zeit geblieben sind. Ne? Aber wenn Interesse an so ein Thema ist, wenn euch sowas interessiert, mal biomechanisch vielleicht noch tiefer oder irgendwie in andere Sachen reinzutauchen, da können wir natürlich sowas nochmal machen.
Richtig, dann schreibt uns das gerne, auch wenn ihr Kniebeugen Trainingstipps haben wollt weiterhin. Wie baue ich das auf? Wie ist denn genau die Progression? Mhm. Wo fange ich denn überhaupt an? Solche Sachen oder wie mache ich weiter, wenn ich jetzt schon fortgeschritten bin und vielleicht schon ein paar Kilo drauf, also an Hantelgewicht oder sowas mit bewegen kann mit einer tiefen Kniebeuge. Wie mache ich da weiter? Wenn euch das alles interessiert, könnt ihr uns gerne schreiben unter von-gesundem-interesse@gmx.de. Oder Max auf Equilitestik bei Facebook und bei Instagram.
Hauptsächlich
Instagram.
Oder über die Website.
Genau. Das findet ihr, Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jegliche Form von konstruktivem Feedback. Wenn ihr Vorschläge, Verbesserungen oder Anmerkungen habt, schreibt uns das gerne. Wir nehmen das gerne auf. Die Leute, die es gemacht haben, wissen das. Und wir hoffen, euch auch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben und wünschen euch noch bis dahin alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.